Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das sind Themen zu Graubünden. Friede, Freude, San Gottardo. Graubünden und Tessin haben keinen Streit mehr miteinander wegen der Expo. Wie ist das mit dem Wind? Kathrin Buri, eine von vielen jungen Forscherinnen zu Graubünden, erzählt. Und St. Gallen braucht eine millionenschwere Geldspritze für den FC und das neue Fußballstadion. Wechselhaft ist das Wetter morgen. Am Mikrofon der Roland Wermelinger. Alles wieder in Butter zwischen dem Tessin und Graubünden. Das hat der Regierungsrat Stefan Engler heute im Grossen Rat in der Fragestunde gesagt. Sorgen um den Frieden zwischen den beiden Nachbarkantonen hat es wegen der Expo Gottardo 2020 gegeben. Sarah Hauschild.
Die Grossrätin Nicoletta Neu aus dem Misox hat sich heute Sorgen um die freundschaftlichen Beziehungen zwischen dem Tessin und Graubünden gemacht im Bündner Grossrat. Die Schuld daran sind Aussagen, die der Regierungsrat Stefan Engler im Zusammenhang mit der Expo Gottardo 2020 gemacht hat. Er hat das Projekt öffentlich als überdimensioniert und unrealistisch bezeichnet. In der Retourkutsche aus dem Tessin hat der Initiant von dieser ganzen Geschichte, Marco Solari, gefunden, der Regierungsrat soll aufhören zu kritisieren, wenn er ja nicht einmal das Projekt genau kenne. Und die Tessiner Regierung, sie ist federführend bei der Planung, hat leicht genervt hinterhergeschoben, der Kanton Graubünden müsse ja nicht mitmachen, wenn es ihm nicht passe. Die hässigen Voten zwischen Graubünden und dem Tessin haben vor allem bei den italienischsprachigen Parlamentariern im Bündner Grossrat für Unbehagen gesorgt. Der CVP-Regierungsrat Stefan Engler hat heute Morgen aber abgewunken. Das Verhältnis zwischen den beiden Kantonen sei untrübt. Seine Kritik sei auch nie gegen das Tessin oder die Bevölkerung gerichtet gewesen. Und übrigens, er, der Stefan Engler, hat sich gerade heute Morgen zu einer Aussprache mit dem Initiant von der Expo, mit dem Marco Solari, getroffen. Man hat Frieden geschlossen und die beiden Männer sind sich einig, Gottardo 2020 soll nicht beerdigt werden. Die Bevölkerung der Gotthard-Kantone muss aber besser ins Projekt eingebunden werden.
Das Sprachengesetz, das seit Anfangsjahr gilt, verspricht den mehrsprachigen Kantonen 1,5 Millionen Franken pro Jahr. Graubünden hat für dieses Jahr und nächstes Jahr jetzt je 400'000 Franken aus dem Topf beantragt. Das Geld soll unter anderem eingesetzt werden für Sprachkurs für die Kantonsangestellten. Anspruch auf Subvention wegen Mehrsprachigkeit haben außer dem Kanton Graubünden noch Bern, Wallis und Freiburg. Eine Ausnahmebewilligung für Sonntagsarbeit kann in Zukunft 6-mal teurer werden als heute. Die Kantonsregierung hat Maximalgebühren von 500 auf 3'000 Franken erhöht. Neu kann der Kanton aber bei Bewilligungen, die ganz wenig Aufwand geben, auf so eine Gebühr verzichten. Wer sein Haus sanieren will oder eine umweltfreundliche Heizung baut, soll weniger bürokratische Hürden müssen nehmen, das fordert die FDP. Sie hat der Bündner Regierung heute einen Fraktionsauftrag überreicht, der unter anderem verlangt, dass es keine Bewilligung mehr braucht, um alte Häuser energetisch sanieren. Und sie will auch, dass Sonnenanlagen in allen Bauzonen gebaut werden dürfen. Man würde es nicht unbedingt vermuten, Graubünden ist ein Forschungskanton. Von der Kulturforschung über Chirurgie bis zur Forschung über Asthma und Allergien. Besonders intensiv wird am Institut für Schnee- und Lawinenforschung zu Davos geforscht. Dorthin hat es auch die 29-jährige Luzernerin Kathrin Buri nach ihrem Studium gezogen. Seit 3 Jahren forscht Umwelt-Naturwissenschaftlerin am SLF und lässt sich gern einmal den Wind um die Ohren pfeifen. Diana Jörg.
Der Wind, der pfeift einem nicht nur um die Ohren, er hat auch noch einen anderen Effekt. Wenn der Wind nämlich so bläst, dann passiert jedes Mal einiges an der Oberfläche der Erde. Der Wind reißt vor allem trockene Bodenteile weg. Es kommt zur Erosion. Die Kathrin Buri erforscht in Davos am Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF genau den Effekt, den der Wind hat und was für Pflanzen könnten gegen die Erosion gepflanzt werden. Warum sie für ihre Forschung gerade Davos ausgesucht hat, hat einen einfachen Grund.
SLF zu Davos hat einen Windkanal. Sie müssen sich jetzt noch nicht einen Formel-1-Windkanal vorstellen. Der ist relativ klein und überschaulich, steht im Flüelental, Richtung Flüelenpass rauf. Und dort innen kann ich eigentlich simulieren, was draussen in der Natur passiert, dass der Wind eben Boden wegbläst. Und im Windkanal kann ich das im Kleinen nachspielen und schauen, was die Pflanzen für einen Effekt drauf haben. Höher als 80 Stundenkilometer ist jetzt mit dem Windkanal nicht möglich, oder ich habe auf jeden Fall noch nie getraut, die Grenzen noch mehr auszureizen. Aber meine meisten Experimente habe ich bei 80 Stundenkilometer gemacht.
Aber nicht nur die Arbeit im Windkanal bei 80 km pro Stunde passt der 29-jährigen Luzernerin. Auch der Fuss hat sie ihr mittlerweile angetan. Und das nicht nur wegen der schönen Landschaft.
Mir gefällt das Leben und das Arbeiten in Davos extrem gut. Also auch das Umfeld bei uns am Institut ist sehr angenehm. Mit vielen jungen Forschern, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich. Und was auch immer wieder erstaunlich ist, was es eigentlich so für Parallelen gibt zwischen Forschern, die eigentlich aus verschiedenen Fachgebieten kommen. Also jetzt in Bezug auf mein Projekt mit Bodenerosion und Wind, da komme ich viele Tipps oder es entstehen viele spannende Gespräche mit Leuten, die eigentlich Verfrachtung von Schnee durch den Wind untersuchen.
Oft bläst den Forscherinnen und Forscher einen kalten Wind entgegen. Auch denen in Graubünden. Das merkt auch Katrin Buri. Die Meinung, dass die Forscher in einem gläsernen Turm vor sich hinschaffen, ohne dass dabei etwas rausschaut, ist weit verbreitet. Und dann ist da noch ein anderes Vorurteil. Dass man vielleicht in grossen Städten wie Basel und Zürich kann forschen, aber doch sicher nicht im Tourismuskanton Graubünden. Dem haltet Katrin Buri mit stichhaltigen Argumenten für den Forschungsort Davos entgegen.
Also für mein Projekt ist das die gute Infrastruktur. Ich bin auch, obwohl ich jetzt vielleicht ein bisschen weiter weg bin von Zürich als an anderen Orten, ist mir ja mit den heutigen Kommunikationsmitteln tiptop vernetzt. Wenn ich Fragen habe, erreiche ich Fachleute, die überall daheim sind.
Neben dem SLF gibt es in Davos noch andere Forschungsinstitute. Eins zum Beispiel ist das AO-Forschungsinstitut, wo im Bioreaktor neue Therapien für die Bandscheiben testet. Dass der Forschungsort Davos und Graubünden im Allgemeinen sehr gefragt sind, zeigt sich auch, wenn Katrin Buri einmal in die Runde von Arbeitskolleginnen und Kollegen schaut.
Also ich arbeite eigentlich in sehr internationaler Zusammensetzung. Meine Bürokollegin ist aus den USA und mein Chef ist aus Deutschland. Und ich finde, das ist eine wirkliche Bereicherung, wenn Leute mit so verschiedenen Hintergründen, auch kulturellen Hintergründen, zusammenarbeiten können. Und ich habe das Gefühl, gerade in der Forschung ist das sehr wichtig, weil eben verschiedene Regionen, verschiedene Kulturen haben verschiedene Traditionen, wie man vielleicht Probleme anschaut oder Probleme probiert zu lösen.
Auch die Motivation, warum sich die Umwelt-Naturwissenschaftlerin heute so für Winderosion interessiert, hat etwas mit dem Blick über den eigenen Tellerrand zu tun und mit dem Interesse an anderen Kulturen.
Weil ich auf einer Reise nach Tibet gesehen habe, wie dort grosse Gebiete, wo die Wüste sich wirklich ausbreitet, in Gebieten, wo früher fruchtbares Grasland war, wo Jack und Schaf weidet und wo plötzlich einfach wirklich nur noch Sand ist. Ich habe auch gesehen, wie das für die Leute ein Problem wird. Also zum Teil mussten sogar Dörfer gezügelt werden, weil Sanddünen angerollt sind. Und dann habe ich mir überlegt, dass eigentlich die gleichen Methoden, die wir hier in der Schweiz brauchen, um Bodenerosion zu stoppen, also bei uns ist es ja dann mehr Bodenerosion durch Wasser, sollten wirksam sein in Gebieten wie Tibet, wo das Problem mehr vom Wind herkommt als vom Wasser.
Eine kleine, aber effiziente Idee, die Katrin Buri hat. Und wer weiß, vielleicht kann sie mit ihrer Forschungsarbeit etwas dazu beitragen, dass in Tibet, Gebiete, wo heute nur noch Wüsten sind, irgendwann wieder Gras wächst und die Schafe wieder weiden können, auch wenn der Wind bläst.
Die Windforscherin Katrin Buri im Beitrag von der Diana Jörg. Ja, zwei Tage lang haben die Jungforscherinnen und Jungforscher jetzt, sollte wie Katrin Buri, zu Chur einen Kongress gehabt mit einem Wettbewerb und auch Katrin Buri ist für ihre Präsentation ausgezeichnet worden. Der RS1 Regionaljournal Graubünden, 17 vor 6. Das hat zu reden gegeben heute in der Ostschweiz und weit darüber aus. Mit einer Finanzspritze von 16 Millionen Franken sollen der FC St. Gallen und St. Galler Arena vor dem Ruin gerettet werden. Geldeinschüsse sollen neben den privaten Investoren und den Banken auch den Kanton und die Stadt und damit die Steuerzahler. Der Beitrag von Sandra Schönenberger.
Mit 6 Millionen Franken wollen die Stadt und der Kanton im FC St. Gallen unter die Arme greifen. Das Geld soll aber nicht in irgendeinen Spieler oder in einen Werbeanlass hineinfliessen. Die Hälfte ist denkt, um mithelfen, die Schulden abzubauen, die es gegeben hat, weil der Stadionbau auf das Mal nochmal teurer geworden ist, sagt der St. Galler Stadtpräsident Thomas Scheitlin.
Wir tun jetzt mit dem Schritt, den wir jetzt machen, eigentlich Voraussetzungen schaffen, dass wir eine Infrastruktur haben, die schuldenfrei dasteht. Das muss unsere Aufgabe sein. Und jetzt, wenn man am Schluss von dem Bau feststellt, dass da das mehr Kosten gegeben hat, aus begründeten Überlegungen, dann nachher muss man, wenn man jetzt das abrechnet, auch ehrlich sein und sagen, jawohl, dann übernehmen wir einen Teil von dem und tragen das bei.
Ein Teil der Finanzspritze ist also für die Infrastruktur. Dann wird der Stadtrat aber auch noch darauf verzichten, Geld für Polizeieinsätze in der Vergangenheit einzutreiben. Viel Geld also von der öffentlichen Hand für einen Fußballclub. Der FC St. Gallen sei da Geld aber wert, sagt der Regierungspräsident Willi Haag.
Wenn einfach Spitzenfußball, Superliga-Fußball wirklich in Zürich aufhört, das kann es ja sehr wahrscheinlich auch nicht sein. Und darum zusammen mit der Überzeugung, dass eben das ein Imageträger ist für die Ostschweiz, für den Standort St. Gallen und dass die Identifikation mit dem FC, mit St. Gallen, genau wie mit unserer Bratwurst natürlich schon eng verbunden ist. Und da gilt es doch schon, da dürfen wir ein bisschen Emotionen zeigen, da darf man sich dafür einsetzen.
Der Kanton und die Stadt geben dem FC und seinen Gesellschaften das Geld aber nicht einfach so. Sie haben das Paket an Bedingungen geknüpft. So müssen die verschiedenen Gesellschaften zum Beispiel alle ihre Rechnungen offenlegen und sich neu organisieren. Heute kommt nämlich niemand so recht daraus, wer genau für was zuständig ist und auch verantwortlich. Der Rainer Sigrist, der Verwaltungsratspräsident der Betriebs AG, ist überzeugt, dass sie ihren Weg findet, wenn die Altlasten auf dem Stadion und bei den Sicherheitskosten endlich weg sind.
Wir haben gegenüber dem Kanton und der Stadt Businesspläne, also Forecasts abgeliefert, wo wir darlegen können, dass der Vorschlag funktioniert. Wichtig ist, die Investoren selber geben ja auch noch Geld, wenn wir glaubhaft darstellen können, dass es nachher funktioniert. Sonst hätten die gar nie Geld gegeben.
Wenn sich das Stadtparlament und der Kantonsrat von dem nicht überzeugen lassen und das Rettungspaket nicht durchkommt, dann wird es für den Verein heikel, sagt der Präsident vom FC St. Gallen, der Michael Hüppi.
Dann wird die Lage wirklich kritisch für den FC St. Gallen. Es ist im Moment so, dass man ja schon länger in Liquiditätsproblemen ist, dass man jetzt immer mit Hilfe von Dritten die können überbrücken konnte. Aber wenn die Dritten denen mal sagen, jetzt ist fertig, dann kommt der Zeitpunkt, wo wir die Löhne nicht mehr zahlen können, wo wir Versicherungsprämien nicht mehr zahlen können. Und dann wird uns die Lizenzbehörde dann an Angel nehmen. Und dann muss ich sagen, dann ist es gelaufen.
St. Galler Stadtparlament diskutiert die Vorlage im September. Der Kantonsrat geht im November das erste Mal drüber.
Beitrag von Sandra Schönenberger. Bis im Parlament diskutiert wird, geht es aber noch eine Weile. Bei den Parteien ist das Diskutieren trotzdem schon losgegangen und darum ist auch heute schon klar, die Vorlage, die wird noch einen Haufen zu reden geben. Auch jetzt gerade im Kommentar von Thomas Weingart.
Die Lösung scheint gefunden. Es brauche bessere Strukturen, mehr Transparenz und mehr Effizienz, sagen die Verantwortlichen. Fragt sich, ob das reicht, ob das mehr Geld bringt. Machen wir uns nichts vor. Im Fußball funktioniert das nicht. Profifußball in der Schweiz funktioniert nur dort, wo ein paar Idealisten einen Haufen Geld ins Sand setzen. Zwar gibt es auch in der Ostschweiz solche, aber unterm Strich eben zu wenig. Es kann nicht sein, dass der FC trotz guter Zuschauerzahlen alle paar Jahre die hohle Hand macht und Geld von der Öffentlichkeit will. Das berühmte Fass ohne Boden hat im Fall vom FC St. Gallen nicht einmal mehr entdeckt. Nicht Kanton oder Stadt, Idealisten sollen bitte den Karren aus dem Dreck ziehen. Hat es zu wenig von denen, den muss man halt hören mit Profitschutten im Osten. Und das hat noch den schönen Nebeneffekt, dass dann auch die Aufstockung vom Polizeigehen vom Tisch wäre. Ein Imageschaden, wie die Verantwortlichen befürchten, gibt es mit Sicherheit nicht. Schließlich wären wir im Fall von einem Konkurs in bester Gesellschaft mit Lausanne, Genf, Lugano, Sion. Alles Schweizer Städte, die das schon mal durchgespielt haben, mit dem Resultat, bankrotte Fußballclub sind schnell vergessen. St. Gallen OW statt St. Gallen OLE. Weh tut es nur uns selber.
Der Thomas Weingart hat die Schlamassel rund um St. Gallen und seinen Fußball kommentiert. zu einem ganz anderen Thema, wo aber auch wehtut. Das Kloster Maria der Engel ob Wattwil geht zu, die Nonnen suchen aus, da haben wir gestern darüber berichtet. Aber wie geht es den Kapuzinerinnen jetzt kurz vor dem Abschied, ihnen, die jahrzehntelang hinter diesen Mauern verbracht haben? Kathrin Keller ist heute auf Besuch gegangen, auf Wattwil in das Kloster.
Das ist eben die Pforte.
Wo man jetzt ist doch
jemand. Der etwas kaufen.
Die kauft jetzt eine Kerze.
Ja, oder du dann zieren lassen, vermutlich, da, was ich jetzt da gesehen habe. Sie hat ein Buch, wo die Kerzen drin sind. Da können sie nach Wünschen, können sie da etwas bestellen.
Bestellungen gibt es schon lange nicht mehr jeden Tag. Der Besuch ist aber immer noch viel. Leute können zum Klösterli, beten in die Kapelle, Trost suchen oder eben an die Pforte Kerzen kaufen. Da soll es eine Hochzeitskerze sein. Manches Jahr hat Schwester Johanna selber mitgeholfen beim Kerzenverzieren, bis es dann nicht mehr gegangen ist und die Arbeit rundherum zu viel geworden ist. Immer mehr Arbeiten haben Angestellte müssen übernehmen. Da, wo mal bis zu 30 Klosterfrauen gebetet und geschafft haben, leben heute gerade noch 7 Schwestern. Die Schwester Johanna ist noch die rüstigste. Schliesslich ist sie mit 66 auch die jüngste von der Gemeinschaft. Vor 45 Jahren ist sie zu Wattwil ins Kloster eingetreten.
Ich habe keinen Tag noch bereut, dass ich da bin, dass ich da darf sein. Ich bin glücklich, aber das glücklich werden wir nur gerade am Anfang. Es gibt harte Kämpfe, wenn man eine Tugend erringen will. Und dann mit der Zeit kommt man so einen Frieden über im Herzen und eben sehr glücklich.
An der Pforte ist ein Gitterfenster. Für den Besuch bleibt das Gitter zu. Der Blick dahinter ist klein. Für das Radio gibt es eine Ausnahme. Die Schwester Johanna führt uns sogar durch die dunklen Räume hoch, über 2-3 Holzstege auf die Terrasse, an ihren Lieblingsplatz Diane, wo sie in all diesen Jahren im Klösterli ganz viel Zeit verbracht hat. Jetzt
im Winter sehen wir noch ein bisschen mehr, wenn kein Laub mehr da ist. Und sehen Sie, da habe ich ein Lämpchen stecken, wenn man da nicht passt. Wenn es dunkel ist, um 5:30 ist es manchmal, um 5 ist es, nein, dann gehen sie erst in die Kirche, um 5:30 ist es manchmal noch fest dunkel. Und dann habe ich eben Bibeln oder so, einen Text gelesen und dann einfach darüber nachgedacht.
Vor einem Jahr ist die Schwester Johanna Sutter zur Vikarin gewählt worden, zur Stellvertreterin der Oberin. Die ist in den letzten Wochen so schwer verkrankt, dass sie in ein spezielles Pflegeheim für Schwestern hat müssen auf Menzingen im Kanton Zug. Jetzt lastet die ganze Verantwortung auf den Schultern der zierlichen Schwester Johanna. Sie war es dann auch, die entschieden hat, jetzt geht es nicht mehr, wir hören auf.
Ja, als wir gesehen haben, dass es eben nicht mehr gut geht, habe ich gedacht, es ist einfach Zulassung Gottes. Darum fällt es mir auch nicht so schwer. Ich habe angefangen, einen Tag nach dem anderen, gar nicht weiter raus zu studieren, sondern einen Tag, wie es selber sagt, sorge nicht ängstlich für den morgigen Tag.
Nach dem Motto hat sie das Klosterleben gelebt. Viel gearbeitet im Garten, in der Küche, hat Kräutergutzli gebacken oder Kräutersalben angerührt, hat Kerzen verziert oder sogar die Alarmzentrale von der Feuerwehr zu Wattwil betreut. Und die Schwester Johanna hat viele Jahre die Kirchenwäsche wie Altartücher oder Gewänder für die Kirchgemeinde weit herum besorgt.
Das sind jetzt im Kreuzgang. Das ist jetzt der Kreuzgang. Und hier sehen Sie, da hat man den Kirchenwäsche gemacht. Das ist die Bügelbretter, das sind, da hat man Kirchenwäsche gemacht. Es ist ein bisschen kühl da drin. Im Sommer schade, im Winter ist es dann ein bisschen kühl, aber man muss sich einfach ein bisschen wärmer anlegen.
Da alles ist Vergangenheit. Die hölzigen Bügelbretter überzogen mit weissem Bachen stehen leer da, werden nicht mehr gebraucht, weil niemand mehr rum ist, der daran könnte arbeiten. Geblieben ist das Gebet. 5-mal im Tag für die Schwester Johanna zusammen mit den anderen Schwestern im Gebetsraum. Daneben aber auch allein eben auf der Terrasse oder draussen hinter der Klostermauer im Wäldli.
Jetzt sind noch, glaube ich, 3 Tannen, aber vorher waren ein paar, 5-6 Tannen. Und das war halt im Sommer immer Schatten gewesen. Da bin ich sehr gern gegangen. Ist mir gekommen, wie der Herrgott an Jesus auf dem Ölberg. Ich hatte mal das Bedürfnis gehabt, wie die Pfurt. Ich konnte meditieren dort und auch ein Stundengebet verrichten, das ist das Brevier, die Ordensleute einfach, die Priester und Ordensleute beten.
Im Herbst heisst es Abschied nehmen von der vertrauten Umgebung, von vertrauten Menschen. Drei Kapuzinerinnen gehen ins Pflegeheim, die anderen in eine andere Gemeinschaft, auf Jakobsbad oder, wie die Schwester Johanna, auf Altstetten.
Also ich bin froh, dass ich nicht allein auf Altstetten muss. Das muss ich sagen, ich werde ein bisschen verloren. Ich bin froh, dass da noch zwei mitkommen auf Altstetten. Und da hat man ein bisschen Heimatboden, noch, wenn noch jemand da ist von Wattwil.
Sie nimmt sicher ihr Keyboard mit, das sie zum 60. Geburtstag bekommen hat, die elektrische Schreibmaschine und den Laptop, den die Oberin für sie erst gerade noch besorgt hat. Vielleicht macht sie in Altstetten dann doch noch einen Computerkurs. Schliesslich war der Plan. Und was packt sie sonst noch alles in ihre Koffer ein?
Also ich habe jetzt nicht irgendwie nie Gedanken gemacht. Doch. Kerzenstück, das mir Schwester Andrea das allerletzte gekauft hat. Das ist erst etwa vor 2 Monaten. Hat sie mir Kerzen. Das sind kleine, leicht kleine Kerzenstöckchen. Und da würde ich noch gerne mitnehmen. Als Andenken. Dass das letzte war, was meine Mutter gekauft hat.
Sätz und geht voraus, vom Kreuzgang raus wieder im Garten, zurück zur Pforte.
Schwester Johanna vom Klösterli Zwattwil. Kathrin Keller hat sie dort vor den grossen Zügelten besucht. Es ist 5:30. Das ist das Regionaljournal Graubünden. Zum Wetter jetzt, wie das morgen und am Wochenende wird, weiss der Felix Blumer von SF Meteo.
Heute Abend ist es noch meistens sonnig, trotz ein paar einzelnen Quellwolken über den Berg. Im Rheintal ist es leicht föhnig. Nur am Vormittag gibt es dann immer noch ein paar föhnige Aufhellungen in den nördlichen Tälern, sonst kann es aber schon morgen die ersten Regengüsse geben. Das vor allem über der Surselva und in den Südtälern. Spätestens am Mittag bricht dann der Föhn definitiv zusammen und dann geht es überall mit Regengüssen weiter. Dazu bläst auf den Gipfeln von der Surselva und dem Prättigau starken Westwind. Morgen früh gibt es in der Herrschaft etwa 17 Grad, im Oberengadin rund 8 Grad. Am Samstagvormittag ist es meistens grau und nass. Nur in den Südtälern ist es mit Nordföhn recht freundlich. Am Wochenende ist es allerdings deutlich kühler. Die Höchsttemperaturen liegen rund um Chur bei 18 Grad. Nur gerade im untersten Misox, dort ist es immer noch sommerlich. Am Samstag bei 29 Grad, am Sonntag dann bei 25 Grad.
Und das sind nochmal Meldungen vom Tag. Es sei unrealistisch und überdimensioniert, hat der Bündner Regierungsrat Stefan Engler über das Projekt von einer Expo rund um den Gotthard gesagt. Das hat dem Vater von dem Projekt, Marco Solari, natürlich gar nicht gepasst und die zwei haben sich tagelang über die Medien ein Fernduell zwischen Chur und Bellinzona geliefert. Jetzt haben sie sich getroffen, zum Frieden zu schliessen und beide finden jetzt, ja, die Ausstellung wäre gut und ja, das Volk muss besser integriert werden in das Projekt. Das Sprachengesetz, das seit Anfangsjahr gilt, verspricht den mehrsprachigen Kantonen wie Graubünden 1,5 Millionen Franken pro Jahr. Graubünden hat für das Jahr und nächstes Jahr je 400'000 Franken aus dem Topf beantragt. Das Geld soll unter anderem eingesetzt werden für Sprachkurs für die Kantonsangestellten. Anspruch auf Subvention wegen Mehrsprachigkeit haben ausser dem Kanton Graubünden noch Bern, Wallis und Freiburg. So viel Regionaljournal für heute mit dem Roland Wermelinger. Sie wissen im Internet regionaljournal.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.